Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher, Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute geht es mal wieder ein bisschen um die IT-Sicherheit. Nachdem ich in Folge 79 mit Christian de Costa ein bisschen tiefer in das Thema eingegangen bin oder zumindest allgemein für die Security, was die IT angeht, geht es heute ein bisschen spezieller um das Thema Phishing-Mails. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar, ihr kennt ihn schon aus Folge 62, Dirk Schindowski mit seiner Detektei Holmes & Co. Und daneben, also neben den Detekteiarbeiten, bietet er noch andere Dienstleistungen und Schulungen an. Und unter anderem geht es da auch um die Phishing-Mails. Herzlich willkommen, Dirk. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und wenn du magst, stell dich gerne nochmal vor und was du eben neben deiner Detektei sonst noch anbietest.
Ja, guten Morgen, Dennis. Danke, dass ich wieder mal da sein darf. Was machen wir nebenher? Wir machen die IT-Forensik klassisch. Das heißt, wir sind für die Endgeräteauswertung da in der IT-Forensik, wenn es um die Beweislast geht oder Gutachtenerstellung. Und das bei PCs, Festplatten, Handys. Und genauso geben wir ganz viele Sicherheitsschulungen in unterschiedlichen Bereichen. Das kann für Privatpersonen, für Vereine und für Firmen sein und immer auf die Zielgruppe abgeschnitten. Denn das Täterwissen, was wir haben und auch das Opferwissen, macht uns einzigartig. Wir können sehr gut auf die Sachen eingehen, können das herausarbeiten und dann versteht auch der Laie mit einfacher Sprache, was gemeint ist.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass du beide Seiten kennst. Also, jetzt natürlich nicht falsch verstehen, dass du aus Täterperspektive da schon aktiv warst, sowas nicht gemeint, aber dass du da auch schon einfach viel Erfahrung mit hast. Und ja, daher bist du ein gern gesehener Gast in dem Podcast. Wir wollten uns heute über Phishing-Mails unterhalten und da habe ich mir, weil ich weiß zwar grundsätzlich, was Phishing-Mails sind, aber ich habe mich da jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt, daher die Folge heute. Ich habe mir aber mal einfach über die Suchmaschine Perplexity ein paar Statistiken rausgesucht zum Thema Phishing-Mails und das war schon tatsächlich sehr interessant, womit man jetzt nicht unbedingt oder ich zumindest nicht gerechnet habe. Unter anderem, dass Phishing mittlerweile 2/3 aller Cyberangriffe per E-Mail ausmachen und dass das so mehr oder weniger die Hauptbedrohung dann ist, um überhaupt erstmal gehackt zu werden. Und noch viel spannender fand ich, dass 14% aller weltweit versendeten Phishing-Mails wohl aus Deutschland kommen sollen. Das finde ich auch schon extrem heftig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, wir werden viel angegriffen, aber dass tatsächlich auch viele aus Deutschland versendet werden, war schon spannend. Hast du da genauere Infos oder wie funktioniert denn überhaupt Phishing-Mails? Oder ganz anders gesagt, fangen wir vorne an, was sind Phishing-Mails? So.
Phishing-Mail, ganz einfach umschrieben, ist das Abfischen der Anmeldedaten. Wenn ich mich auf irgendeine Seite anmelde, wird es abgefischt. Und derjenige, der dazwischen sitzt, gaukelt mir meine Seite vor, wo ich mich anmelde und denke, zum Beispiel, ich bin bei der Sparkasse oder ich bin auf einer Seite wie PayPal oder sonst irgendwo und der versucht, meine Anmeldedaten abzufischen, hat eine Seite nachgebaut. Dazu komme ich später dann nochmal ein bisschen detaillierter und will meine Daten abfischen. Das heißt, er sitzt im Netzwerk und kriegt ja die Anmeldedaten mit, die ich eingebe, zum Beispiel mein Benutzer und mein Passwort. Und das nimmt er und geht auf die richtige Seite in der Zeit und meldet sich dort an, wartet dann vielleicht, wenn ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, was ich dann vielleicht noch eingebe, um das auch noch zu knacken, wenn er gut ist, dann hat er das. Aber die meisten Leute haben gar keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die MFA. Und da hat er schon Erfolg, ist drin. Er ändert das Passwort und die E-Mail, wo irgendwas hingesetzt wird beim Zurücksetzen, weil das fällt mir ja irgendwann auf, ich komme auf der Seite nicht weiter, ich probiere es nochmal, denke, habe mich verschrieben und schon geht es los. Im Einzelnen gehe ich da nachher drauf ein. Aber warum in Deutschland auch so viele Angriffe kommen? Deutschland hat natürlich nicht nur liebe, nette Menschen, wir haben auch Leute, die einfach vielleicht aus einer Laune heraus, sei es aus der Schule oder weil man mal was gehört hat, ausprobiert. Dann kommen auch Phishing-Mails zustande, die einfach mal aus der Neugier heraus entstehen. Ich sag mal so ein gruppendynamisches, wie weit kommst du denn? Ne? So ganz klassisch unter Jugendlichen, wir schauen mal, und da gibt es dann verschiedene Anleitungen, die finde ich im Internet oder im Darknet und kann einfach so eine Phishing-Kampagne starten. Die sind da vielleicht nicht ganz so gut, aber heutzutage gibt es richtig gute Aktionen. Ja? Und Phishing ist wirklich eine Riesenbedrohung. Ich muss einfach erkennen und muss direkt aufpassen, wie und was überhaupt passiert. Und dafür sind wir hier, sensibel machen. Na, ich will keine Angst schüren, ich möchte einfach sensibilisieren und dass man einfach mal ein bisschen mehr guckt. Dann fällt einem das vielleicht auf. Die werden immer besser.
Das stimmt, ja. Mittlerweile die originalen Logos, die originalen Signaturen, die unten drinne stehen, und zumindest woran ich es noch erkenne, ist die Absendeadresse manchmal da nicht nur oben auf diesen Namen, der angezeigt wird, reagieren, sondern auch wirklich mal draufklicken. Meistens steht dann da irgendwie ganz komische Adressen hinten dran nach dem Ad. Das ist noch so, wo ich es erkenne. Aber das wird vermutlich auch Zukunft besser oder schwieriger zu erkennen sein. Und von daher bin ich sehr gespannt, was du da zu erzählen hast und wie man sich vielleicht auch davor besser schützen kann.
Ja, das Wichtigste ist überhaupt erstmal zu merken oder zu sensibilisieren für das Thema. Mir muss klar sein, wenn ich eine E-Mail bekomme vom vermeintlich eines Absenders, wo ich irgendwelche Daten eingeben soll, muss ich mir die Frage stellen, kann das sein? Warum schreiben die mich an? Meistens wird das Ganze etwas dringlich gemacht. Also ich soll irgendwas verifizieren oder es muss irgendwie schnell was bestätigt werden. Also ein gewisser Druck wird aufgebaut, dass ich schon mal anfange, nicht so richtig nachzudenken, weil ich denke, oh, ich verliere meine Webseite oder was auch immer, mein Zugang wird gesperrt. Und dann ist schon mal so ein Druckfaktor da und ich denke nicht mehr so nach. In den E-Mails selbst, die werden heute richtig gut kopiert. Das geht wunderbar. Die haben teilweise Analyzer-Tools, die gewisse Sachen einfach analysieren und die Sachen so echt nachbauen, dass man wirklich denkt, das ist jetzt von der Seite, wo ich mich normalerweise anmelde, egal was es ist, sei es in einem Shop, sei es auf einer Bank, sei es in irgendeinem Bezahlsystem, egal was. Wir melden uns ja bei ganz, ganz vielen Dingen heutzutage an. Das ist ja für uns normal. Und ich kann immer nur empfehlen, der sicherste Weg ist schon mal, nicht über den Link zu gehen in der E-Mail, sondern auch wenn es da kommt, bitte klick hier, über die normale Webseite zu gehen oder dort in der App oder wo auch immer ich mich anmelde, direkt mich dort anzumelden. Dann habe ich schon mal den besten Schutz, wenn ich auf die Webseite gehe. Wenn ich dann noch gucke, ob im Browser oben zum Beispiel die Schreibweise auch korrekt ist und nicht eine Sparkasse plötzlich mit 3S geschrieben ist, was am Handy schon sehr schwierig wird, weil viele nutzen ja heutzutage mobile Endgeräte. Und je kleiner ein Gerät ist, umso besser ist eine Phishing-Attacke, weil es einfach schnell gemacht wird. Und ich kann nicht alles klar und deutlich lesen. Ne?
Ja, oder auch die dann, Endung. Ne? Das ist ja dann auch oft, ob da jetzt DE dahinter steht oder IO oder was auch immer, CN. Es gibt ja RU, es gibt ja alle möglichen Varianten und eine Sparkasse.ru wäre wahrscheinlich schon mal verdächtig.
Ja, aber die sind ja so pfiffig, dass das gar nicht auffällt. Also wie gesagt, eine Sparkasse schreiben sie mit 3S zum Beispiel, ja. Das fällt mir nicht auf und schon ist alles gleich. Also es ist DE, es ist Sparkasse, da steht vielleicht noch irgendwas von Support davor oder so und schon fällt das nicht mehr auf, weil es einfach nicht registriert ist, kann ich mir die vielleicht registrieren und so weiter und schon hat derjenige die Möglichkeit, diese E-Mail zu nutzen. Und genauso, wenn ich dann auf die Seite gehe über den Link und stelle fest, aha, da passt irgendwas nicht, dann muss ich hellhörig werden. Da kann zum Beispiel hinten die Endung falsch sein oder auch da ist ein drittes S und die Seite sieht täuschend echt aus. Aber wenn irgendwo Zertifikate zum Beispiel bei so Jobseiten sind, ne, wo man ja was bestellen kann und das sind Zertifikatsmöglichkeiten und ich klicke mal auf so ein Zertifikat drauf, dann werde ich nicht weitergeleitet. Das kann ich in der Regel nicht anklicken. Da sind sie auch schon besser geworden. Also gewisse Dinge funktionieren da auch schon, zumindest in der ersten Ebene. In der zweiten Ebene geht es dann nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss ja einmal klicken auf das Symbol auf der Webseite, um das zu überprüfen. Und dann kann ich nochmal klicken, wenn ich in dem Trust-Bereich bin oder wo ich gerade drauf bin, um das Logo, den Hintergrund aufmacht, der Shop-Registrierung, was auch immer. Dann kann ich da draufklicken und sehe das. Genauso kann ich auch oben im Browser auf das Schloss klicken und da kann ich auch einmal klicken, dann geht einmal ein Kästchen auf, da kann ich ein weiteres Mal reinklicken und so komme ich immer detaillierter weiter und kann direkt überprüfen, ist das richtig. Aber die Täter wissen ja, dass wir gar keine Zeit haben. Ne? Also wir haben ja einen Druck, es muss hier schnell reagiert werden, man ist vielleicht erstmal geschockt, hat vielleicht gerade noch vor, eine große Überweisung zu machen oder gerade einen Einkauf zu tätigen. Und es wäre wichtig, dass das Konto, sei es Amazon oder was auch immer, nicht funktioniert. Also es muss funktionieren. Ne? Es wäre schade, wenn es dann nicht funktioniert. Und deswegen reagiert man sehr schnell und denkt nicht nach. Das ist das Erfolgskonzept von dem Ganzen.
Tja, das, man muss nur den, also oftmals, man kriegt ja verschiedene Phishing-Mails, wo man gar keine Accounts dann hat, ne, wo man denkt, ja, was will ich habe da gar keine Accounts, die ignoriert man. Aber wie du schon sagst, sobald eben ein bisschen Druck aufgebaut wird, ist man dann doch schnell dabei, mal die Accounts, die man kennt, doch anzuklicken.
Ja, und das kann ja auch auf einer Firmenseite sein. Ne? Auf meiner Seite, wo ich mich tagtäglich bewege, kommt eine Mail von der Firma und es ist irgendwas davor. Support, irgendwas geändert oder eine E-Mail-Adresse, die mit der Firma endet, aber die mir so nicht bekannt war. Zum Beispiel, es wird ein Firmenausflug vorgegaukelt und es gibt ein Team, was sich damit beschäftigt und die haben eine E-Mail-Adresse gemacht. Ja? Und ich klicke dann da drauf und denke, hey, ist ja eine Firmenfeier und so weiter und soll mich da anmelden. Und schon sind Anmeldedaten draußen. Und das sind alles so Dinge, die passieren können. Und ich muss sensibel sein. Ich muss hinterfragen, kann das überhaupt von dem Absender kommen? Passt der Absender überhaupt? Wie du sagst, bin ich da überhaupt gelistet? Das ist klar, das sehe ich relativ schnell. Aber die guten, das ist schwierig zu erkennen. Und da ist wirklich der beste Rat, nicht über die Links zu gehen, sondern immer über die Seiten, wo ich mich direkt anmelde. Und ich empfehle auch immer, nicht unbedingt sich irgendwas zu speichern im Browser, wo ich sage, das ist meine Favoritenliste oder mein Lesezeichen. Es kann sich auch mal was ändern und immer die Schreibweise händisch in den Browser oben reinzuschreiben, wo ich quasi meine, sag mal, .com-Adresse rein, also .com oder .de-Adresse reingebe, dass ich das wirklich händisch über die Tastatur schreibe, ist der sicherste Weg.
Viele machen es ja über Google, was ich immer mal wieder sehe. Ne? Da wird dann die Webseite, die sie dreimal am Tag aufrufen, wird dann bei Google eingegeben und dann auf den ersten Link geklickt, der ankommt. Ist vermutlich, also ich kenne das von, wie nennt sich der VLC-Player, glaube ich, heißt das Ding. Da tatsächlich, wenn man VLC bei Google eingibt und will den runterladen, ist der erste Link einfach, ich weiß nicht genau, ob es Malware ist, aber irgendwie nicht der originale Player. Und das ist auch bekannt, das kann man googeln, dass das nicht funktioniert, ne? Dass vlc.de einfach. Und also, wenn man sich dann darauf verlässt, dass Google einem schon originale Daten und Webseiten anzeigt, ist das eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das eben nicht so ist. Wenn die Webseite, wie du sagst, gut gemacht ist, dann findet Google die und bietet die dann auch vorneweg an. Ich weiß jetzt nicht, was die Datei macht, aber es ist auf jeden Fall nicht der VLC-Player und irgendwas ist dann installiert oder drauf. So. Und da muss man echt tierisch aufpassen.
Ja, im besten Falle funktioniert vielleicht das System noch, ja. Aber die ganzen Sachen, die ich mir da angucke, werden im Hintergrund runtergeladen und gezogen. Oder ich kriege da nach und nach irgendwas eingespielt. Das weiß ich ja nicht, ne? Es ist ja ein permanenter Datenaustausch zwischen den Geräten, die ich ja als Laie erstmal gar nicht sehe. Ich gucke ja immer nur auf einen Monitor. Also mir muss ja klar sein, ob ich ein Handy habe oder wirklich einen Monitor. Ich gucke nur auf den Bildschirm. Und der ganze Datenaustausch im Hintergrund sieht der normale Anwender nicht und der kann sich vielleicht auch gar nicht drunter vorstellen, was da alles im Hintergrund ist. Also wenn ich eine Seite lade, wie viele Cookies dahinter stehen oder was für Anfragen kommen, die hat ja keiner so richtig präsent, der sich nicht mit IT-Sicherheit auskennt oder das Ganze analysiert, guckt und vielleicht ein System hat zum Blocken. Ja, das ist mehr wünschenswert in der heutigen Zeit. Und wenn man dann auch mal guckt, Cookies abgelehnt und man hat so ein Teil, also ich habe sowas Schönes, das nennt sich Trutzbox. Und wenn ich dann schaue, ich lehne die Cookies ab und lade die Seite neu und schaue dann, da kommen dieselben Cookies wieder durch. Die werden aber von der Trutzbox geblockt. Das heißt, es ist bei vielen eigentlich Verarsche, ob ich jetzt annehmen klicke oder ablehnen klicke. Und das ist schon Verbrauchertäuschung. Das ist schade, aber es ist so. Es hat aber nichts mit Phishing zu tun. Ich denke, wir gehen auf das Thema Phishing zurück, sonst
gerne,
sind wir eine Stunde dran und sind in den Tiefen abgetaucht. Bleiben wir bei dem Phishing. Ich habe eben schon mal leicht beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Also ich sitze an meinem PC, habe eine E-Mail bekommen, klicke auf den Link, sehe die täuschend echte nachgebaute Seite, wo ich gerade denke zu sein, zum Beispiel PayPal. Bleiben wir einfach mal jetzt bei PayPal. Ich gebe das da ein und melde mich mit meinen Admin-Daten an und mein Passwort. Und derjenige, der die Seite nachgebaut hat, hat quasi eine Seite so gebaut, dass ich die Daten eingeben kann. Er fischt sie quasi ab, er angelt sie heraus, weil ich gebe sie ab. Das heißt, sie sind für ihn sichtbar. Mein Passwort, auch wenn ich vielleicht Punkte sehe, Kreise, ja, was auch immer, er sieht es in live, weil er kriegt es ja nun mal mitgeteilt, geht in der Zeit hin, gibt das Ganze auf der richtigen Seite, die ja parallel läuft bei ihm. Na, er wird 2-3 Monitore haben, parallel läuft, gibt er das schnell ein. Und ist drin, ändert sofort das Passwort, ändert sofort die E-Mail für Passwort vergessen, also da, wo quasi letztendlich das neue Passwort oder ein Link zur Neueingabe zum Zurücksetzen hingeschickt wird und hat somit die Hoheit. Und wenn das bei so einem Bezahlsystem ist, ist es schlecht. Wenn es bei Google ist, wo wir unsere Konten verknüpft haben oder Microsoft oder sonst wo, sehr, sehr schlecht. Und da darf man gar nicht drüber nachdenken, was da für Schäden entstehen können. Wenn ich Google sehr viel nutze, um mit Kunden auch, wenn ich einen Job habe, was zu bezahlen, einmal Zahlungen erhalte und einmal selbst Zahlungen anzuweisen, dann ist das natürlich ein riesen Tor, was da aufgeht.
Ja, vor allem, wenn das ja auch mit Kundendaten bzw. mit Kundenzahlungen verknüpft ist, ne? Und ja. Jetzt nochmal ganz kurz eine technische Frage. Wenn du sagst, der sieht die Zugangsdaten und kann die parallel eingeben, aber bei der Anzahl an Phishing-Mails wird ja keiner dann davor sitzen und wird warten, bis die einzelnen Links angeklickt sind, weil, oder? Passiert das nicht automatisiert?
Ich habe das jetzt sehr einfach beschrieben, dass der Laie dem Ganzen folgen kann. Also ein guter Mensch, der macht das automatisiert, ja. Aber für den Laien muss man sich das so vorstellen. Der Böse sitzt da, der sieht das, der gibt das ein, ändert das Ganze ratzfatz schnell. Ich stelle fest, ich komme hier nicht weiter, ich habe ein Problem, ich gebe es nochmal neu ein. Und vielleicht nach dem dritten Mal denke ich dann, okay, hier stimmt irgendwas nicht und beende das Ganze. Aber in der Zeit hat er alles geändert und ich kann, wenn ich auf die reguläre Seite gehe und mir alles eintrage im Webbrowser oben, komme ich einfach nicht mehr dahin, wo ich hin will, weil mein Zugang ist ja gesperrt. Also dann steht dann da Passwort inkorrekt oder funktioniert nicht, Passwort zurücksetzen, es kommt nichts, ne? Und die Hoheit des Zugangs ist weg. Du hast recht, das findet in den meisten Fällen automatisiert statt.
Okay, nee, war nur eine kurze Zwischenfrage, technischer Natur.
Ja. Es kann aber auch sein, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also Mehrfach-Authentifizierung MFA habe. Das ist schon sehr gut, sehr wünschenswert. Ich kann nur anregen, es immer zu tun, wo es geht, weil es einfach deutlich besser ist. Und was wir aber auch ein bisschen so berücksichtigen sollten bei der Geschichte, das heißt ja Mehrfaktor, das heißt vielleicht auch zwei Geräte nutzen. Wenn ich ein Gerät habe, wo vielleicht eine Schadsoftware im Hintergrund schon drauf ist, was ich gar nicht weiß, und das ist infiltriert, und ich gebe alles darüber ein und habe den Authentificator auch da drauf laufen, dann ist das eigentlich für die Füße. Also ich sage immer, ein Mehrfach-Authentifizierung sollte auch durchaus mit zwei Geräten sein. Das ist schon mal ganz gut. Dann ist schon mal, also ich gebe zum Beispiel meine Anmeldedaten ein auf dem PC und bekomme auf meinem Handy ein SMS oder habe da mein Code drüber laufen. Dann ist das schon mal ganz gut. Es sind zwei getrennte Systeme. Es macht es demjenigen, der dazwischen sitzt, schwieriger. Richtig gute können das dann auch irgendwann mal zumindest mal abfangen, wenn sie gut sind. Es gibt Möglichkeiten dafür. Ich will das gar nicht im Detail erzählen, weil das ist schlecht. Wir haben ja gehört, 14% kommen aus Deutschland. Es sollen ja nicht mehr werden, es sollen eher weniger werden. Es gibt aber ein schönes Feature, was das Ganze verhindert. Selbst wenn ich eine Mehrfachauthentifizierung habe und auf den Link geklickt habe. Und zwar nennt sich das in der momentanen Lage, ist das ein FIDO 2 Stick. Das ist ein USB-Stick, wo mein Passwort quasi drauf ist. Das ist ein sogenannter Passkey. Das hat aber nichts mit der Software Passkey zu tun, sondern ist wirklich ein Passkey in Form eines Key-Schlüssels mit einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Und ich muss mich beim Anmelden, zum Beispiel bei PayPal, anmelden, dann Mehrfachauthentifizierung klicken in den Einstellungen und da kann ich ein Passkey anmelden. Und wenn ich so einen Stick verwende, gibt es von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Größen, verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Das ist ein kleiner USB-Stick, den kann ich am Schlüsselring mit mir tragen, theoretisch. Den kann ich im Portemonnaie legen, den kann ich in eine Tasche legen. Also viele, viele Möglichkeiten. Es gibt kombinierte, die können USB-C und den normalen USB-Anschluss, den breiten. Die haben eine Schnittstelle, ne, für RFID oder NFC-Schnittstelle. Und somit kann ich fast überall an jedem Gerät diesen Stick nutzen, selbst am Handy. Und die tauschen dann, wenn ich die Anmeldedaten, ich muss die nach wie vor eingeben, also mein Benutzer und mein Passwort, aber die Mehrfachauthentifizierung wird ausgetauscht über diesen Schlüssel. Und da ist nochmal ein Schutz drauf mit einem PIN. Es hat den Vorteil, ich muss mir nur einen PIN merken und mit diesem PIN, bei mir liegen da 350 Passkeys drauf. Ja, also die passen auf den Stick und die liegen da drauf und die rufen sich dann automatisch ab. Ich muss dem nicht irgendwie zuordnen. Das ist getunnelt, das ist voll verschlüsselt und die tauschen quasi privaten Schlüssel, öffentlichen Schlüssel aus, machen das automatisch, die erkennen sich gegenseitig und das kann zum jetzigen Zeitpunkt der Angreifer in der Regel nicht abgreifen mit so einem Stick, mit einer FIDO 2 Technik, in einem USB-Stick. Sage ich, hat eine Phishing-Attacke, wenn ich nicht drauf achte und falle rein, klicke auf den Link, zu 95 bis 98% zum jetzigen Stand der Technik keine Chance zu funktionieren, weil der Angreifer diese Authentifizierung nicht knacken kann, weil sie voll verschlüsselt automatisiert zwischen diesen zwei Sachen, also der Webseite und meinem Schlüssel, automatisch getunnelt stattfindet, wie ein VPN-Tunnel.
Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant und zumindest was, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. In der Praxis nehme ich den USB-Stick, stecke den morgens an meinen PC, Laptop, Handy, was auch immer dran. Kann der den ganzen Tag dann da dranbleiben, dass ich ihn abends wieder abziehe und wieder mitnehme? Oder sollte der dann nur bei der Anmeldung auch immer wieder eingesteckt werden?
Also, Ich sage, ich persönlich stecke ihn rein, ziehe ihn raus, wenn ich angemeldet bin. Aber der Vorteil bei diesem Stick mit dieser Technik ist, dass der eigentlich nicht erkennbar ist. Der ist eigentlich gar nicht da. Ich stecke den ein, aber man sieht den gar nicht großartig als Schlüssel oder als USB-Gerät. Ja, er ist erstmal nicht da. Der kann eingesteckt bleiben, weil wenn ich jetzt mich auf der nächsten Seite wieder anmelde, auf einer anderen Seite, gebe meine Anmeldedaten ein und klicke dann mit Passkey anmelden, dann muss ich wieder meinen PIN angeben. Den PIN gebe ich auf der Seite ein, beziehungsweise auf dem Feld, wo ich ihn eingeben muss, und dann muss ich meinen Passkey immer nochmal berühren. Und er wird immer wieder neu ausgelöst, weil es ja immer wieder ein Austausch zwischen der anmeldenden Seite, der Webseite oder der App ist und meinem Schlüssel. Mhm. Es sind immer verschiedene Sachen, die da passieren, in dem Hintergrund, die der Laie ja nicht sieht. Es ist ein permanenter Austausch zwischen den Geräten. Wer das mal beobachten will, der kann das tun mit verschiedenen Tools und da kann man das sehen. Und diese Anfragen passieren, wie gesagt, nur dann, wenn es ausgelöst wird. Und das ist verschlüsselt. Aber ich würde immer noch mal sagen, macht euch einen zweiten Schlüssel. Also ich habe zwei Schlüssel. Der eine liegt im Tresor und ist mein Backup. Weil wenn der Schlüssel mal definitiv kaputt ist, dann kann ich mich auch nirgendwo mehr anmelden, weil ich habe meinen Passkey nicht mehr. Na, also wenn ich meinen Passkey ordentlich nutze, dann mache ich quasi meine normale Anmeldefunktion mit Admin, beziehungsweise meine Eingabe, wer bin ich, Benutzer und mein Passwort und einer anderen Mehrfachauthentifizierung dann raus. Dann geht nur der Passkey, weil sonst habe ich ja wieder ein Einfallstor für die kriminelle Seite geschaffen oder für diejenigen, die mich da vielleicht abzocken wollen. Und das muss ich halt ausschalten, deswegen nur den Stick dann verwenden und dann einen zweiten machen. Ich kann mehrere Passkeys anmelden, in der Regel auf den Seiten. Das ist auch gut so. Und wenn ich einen zweiten habe, das heißt, ich melde mich irgendwo an, mache die Mehrfachauthentifizierung, lass mir meinen Passkey generieren, generiere ich ihn danach nochmal auf einen zweiten Stick und schon habe ich dann alles sozusagen 1:1 nochmal da liegen für den Notfall.
Ja, auch ein guter Hinweis, dass man kann ihn ja auch mal verlieren. Ne? Wenn man ihn mit sich rumträgt, kann der ja auch mal verschwinden. So. Und wenn man sich dann auf 350 Seiten oder Zugängen nicht mehr anmelden kann, wie in deinem Fall, oh, auch unangenehm. Lässt sich ja das dann aber auch nicht mehr zurücksetzen mit einer E-Mail-Adresse wahrscheinlich, weil sonst könnte man es ja wiederum aushebeln, oder?
Man kann das zurücksetzen, aber erst nur, wenn ich angemeldet bin. Ja. Also, ne, wenn ich jetzt angemeldet bin, kann ich das auch wieder zurücksetzen. Aber ich kann mich ja nicht mehr anmelden. Ich habe meinen Passkey nicht. Und derjenige, der dazwischen sitzt, der Fischer, nenne ich ihn, der kann ja nicht mit seiner Angel was aushebeln, weil er hat ja keinen Schlüssel. Also, er hat keine Möglichkeit, da reinzukommen. Er hat zwar meine Anmeldedaten, der kann zurücksetzen lassen, was er will. Das neue Passwort wird generiert und es wird immer wieder nach meinem Passkey gefragt, um das dann abschließen zu können. Und schon ist sicher, dass er definitiv keinen Zugang auf meine Seite erhalten wird, was mir die Hoheit lässt. Und das ist sehr schön an dieser Geschichte. Das gibt es schon jahrelang. Das ist ein ausgereiftes System und man muss da gar keine Angst haben. Also mein Stick, der hat gekostet, ich glaube, 28 Euro. Das heißt, ich gebe da mal eben 60 Euro aus, ja, und habe zwei Sticks und kann da 350 Passwörter. Ich muss mir logischerweise nur meinen PIN merken und kann ja dann das Passwort, das normale Passwort zum Anmelden, relativ einfach gehalten haben für die Seite, weil ich ja meinen Passkey im Hintergrund habe und nicht nur mit meinem Anmeldenamen, Benutzername und Passwort mich anmelde.
Ah ja, okay. Ja, weil ich frage auch deswegen also so ein bisschen da rein, dass du das anders machst, ne, weil du dich extrem damit beschäftigst und da sehr viel Wert drauf legst, aber erwähne ich ja auch immer mal wieder in verschiedenen Folgen so diese Balance zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Bei dir schlägt es sehr nach oder Richtung Sicherheit aus, aber so im Alltag von vielen eher Bequemlichkeit. Und von daher finde ich es dann auch wichtig, dass man mal so eine Balance oder was anspricht, um dann zu sagen, okay, du kannst das sicherer machen und du musst dir jetzt aber nicht ein 20-stelliges, hochkomplexes Passwort merken und nebenbei noch ein zweites Gerät dabei haben, um das dann trotzdem sicher zu haben. Deswegen finde ich das dann immer ganz interessant, da auch mal ein bisschen nachzufragen in die Richtung. Was kann man denn machen, wenn man jetzt auf so eine Phishing-Attacke reingefallen ist und das jetzt gemerkt hat, weil man sich eben nicht mehr anmelden kann? Hast du da den ein oder anderen Tipp?
Also nur wenn es schnell geht und man kann sich wirklich noch anmelden, hat man die Möglichkeit, sofort zu reagieren und da alles weitere zu tun, das Passwort auf der regulären Seite ändern, aber in der Regel wird das nicht mehr funktionieren. Wenn ich die Daten eingegeben habe und habe keine Mehrfachauthentifizierung für den Zugang, kann ich davon ausgehen, nachdem ich auf der Phishing-Seite mich angemeldet habe, was nicht geklappt hat, ist mein Zugang, meine Hoheit vermutlich weg für die reguläre Seite. Und das geht dann richtig in Zeit und teilweise auch in Geld. Ich muss jetzt erstmal den Betreiber bzw. denjenigen dazu bewegen, meinen Zugang zurückzusetzen und dem klarzumachen, dass ich der bin, den ich vorgebe zu sein. Das heißt, ich muss irgendwie mit denen Kontakt treten. Auf den Webseiten oder wie auch immer komme ich an Kontaktdaten, aber bei zum Beispiel jetzt PayPal wird es schwierig, jemand Konkretes zu erreichen, der in der Lage ist, das auch zu machen und auch zu verstehen und dann auch relativ schnell. Das wird so erstmal nicht gehen. Teilweise werde ich einen Anwalt brauchen, der die Kommunikation macht und mich da auch beraten kann. Dann muss ich überlegen, was passiert da alles. Da sind ja bei PayPal Kundendaten hinten dran, wenn ich das nutze zum Bezahlen oder auch wenn ich das nur als Privatmensch nutze. Ich zahle ja irgendwo bei Unternehmen oder ich habe die Daten meiner Verwandtschaft da drin, weil ich mal Geld überwiesen habe oder sonst irgendwas, meine Freunde. Und das ist alles ja dem Bösen in die Hände gefallen oder demjenigen, der versucht, damit irgendwie Geld zu machen. Und da muss ich dann überlegen, muss ich das sogar melden? Bin ich meldepflichtig? Weil ich habe ja keine Hoheit mehr auf die Daten. Und das ist immer sehr unangenehm. Diese Fragen muss ich mir stellen. Und das kann vielleicht nur ein guter Jurist. Und wir haben ganz wenige IT-Juristen, die richtig gut sind, die sich damit richtig gut auskennen und wissen, wie sie schnell weiterkommen.
Ja, gut, bei Banken lässt sich wahrscheinlich das Konto dann sperren, wenn man es gemerkt hat und anruft. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du dann PayPal oder andere Shop-Systeme oder ähnliches hast, wird vielleicht auch in Unternehmen schwierig, wenn dann einmal die Unternehmens-Account-Daten unterwegs sind. Wer weiß, also den Account zu sperren, ja, geht vielleicht noch schnell, wenn man jemand aus der IT erreicht. Aber kann ja auch schon dann ein paar Minuten später zu spät sein, wenn er sich irgendwo im Intranet oder sonst wo angemeldet hat, hat er ja auch schon weitere Informationen dann bekommen.
Ja, einmal im Unternehmen oder im Verein, ne? Große Vereine, Verbände, wie auch immer, wenn ich mich da anmelde, interne Seiten nutze und irgendwo reinkomme, wo ich weiterkomme oder an tiefgreifende Informationen oder Adressen oder sonst irgendwas komme, ist das schwierig, ja. Da gebe ich dir recht.
Ja, großes Problem mit den Phishing-Mails. Gibt es nicht irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Firewalls, irgendwelche Einstellungen, Software, die solche Links beim Anklicken erkennt, dass man irgendwie so eine Art Vergleich von den Standardseiten hat? Bleiben wir bei dem Beispiel Sparkasse, dass der erkennt, so muss der Anmeldelink dafür eigentlich aussehen. Und das ist jetzt das, was ich angeklickt habe, wo irgendwas mit Sparkasse drinsteht, ne? Dass man so einen Abgleich macht. Okay, das ist so und so viel Ähnlichkeit zu dem Link, den ich hier in meiner Datenbank habe. Und gibt es sowas?
Ja, man kann das machen, aber also ich mache das. Erstmal kann ich jeden Link überprüfen. Ne? Ich kann einen Link kopieren und kann den Link überprüfen mit dem Tool. Der einfachste Weg ist, in seinen E-Mail-Einstellungen, wenn man Outlook nutzt oder sonst irgendwas, zu gucken, dass ich eine E-Mail nur in Text anzeigen lasse. Also ich habe das so, das sieht nicht mehr so schön aus, weil ja alles geändert wird in reine Textbausteine. Aber ich kann den Link sehr gut erkennen und kann den Link wirklich nachvollziehen. Der ist ellenlang mitunter und ganz, ganz, ganz lange. Aber dann kann ich mir den separat rausziehen und kann auch schauen, passt das alles, was da ist. Das kann man machen. Und das ist eine sehr gute Einstellung, in den E-Mail-Programmen einfach sich nur Text anzeigen zu lassen. Sieht aber nicht mehr schön aus für den Laien, das muss ich sagen. Ja, man hat wirklich nur den Text und Bilder. Und dann die Links, die unterschiedlich geprägt aussehen. Aber ich kann es dann eins zu eins vergleichen und ich kann es über verschiedene Tools machen, die im Internet angeboten werden, wo ich Webseiten prüfen kann, also Link einer Webseite. Ich kann eine E-Mail prüfen, eine E-Mail-Adresse eingeben. E-Tools Excel zum Beispiel ist so ein Programm, das läuft bei mir im Hintergrund und sowas. Es gibt verschiedene Anbieter. Ich will hier keine Werbung machen. Wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man danach sucht, gibt's das. Wir müssen uns aber im Klaren sein, alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ist dann entweder nicht mehr so schön dargestellt, wie wenn ich mir das in Text anzeige. Macht das manchmal ein bisschen problematisch, wenn verschlüsselte Sachen geschrieben werden, dann sieht das ein bisschen kryptisch aus. Aber das kann man machen. Es muss uns aber auch klar sein, Sicherheit ist eine Maßnahme, die ich leben muss. Ne? Also wenn ich rausgehe, dann mache ich mein WLAN am Handy aus, wenn ich meine Umgebung verlasse, wo ich safe bin. Und mein Bluetooth geht im Auto an, wenn ich aussteige, geht es wieder aus. Und so schließe ich meine Haustür ja auch ab und ich mache mein Fenster zu. Und ich schließe meine Haustür zweimal ab. Und der bequemliche Mensch macht das einmal. Das ist dann schon wieder so eine Sache. Oder macht es gar nicht, der zieht sie nur zu. Und das ist so, wie du das gesagt hast. Der Mensch ist bequemlich. Wir nutzen Smart Home und so weiter. Alles tolle Sachen. Aber auch da kann irgendwie ein Fehler oder ein Einfallstor entstehen, wo ich gar nicht dran denke. Mir muss klar sein, kennst du dich im Darknet ein kleines bisschen aus?
Tatsächlich noch überhaupt gar keine Berührungspunkte zu gehabt.
Okay, also wenn ich im Darknet mir eine Webseite aufrufe, die auf Onion endet, .onion, also Zwiebel, dann dauert das sehr lange, bis die angezeigt wird. Wenn du dich an so ein 56K-Modem erinnerst, was so komische Geräusche gemacht hat früher und gewisse Zeit gebraucht hat, dass man nochmal einen Kaffee gezogen hat, das ist die Geschwindigkeit im Darknet. Die hängt damit zusammen, weil man ja total verschlüsselt ist und erstmal nicht so zu finden ist, anonymisiert. Also alles, was eine gewisse Sicherheit hat, braucht etwas länger. Ich melde mich an bei den Sachen hier, wo wir drüber reden, mit Phishing, mit Anmeldename, Passwort und dann gebe ich ja meinen Passkey an, das heißt, ich gebe meinen PIN an, die tauschen sich aus, das dauert eine Zeit, ne? Das ist nicht viel länger wie sonst auch, aber es dauert eine Zeit. Wenn ich eine Mehrfachauthentifizierung habe, brauche ich länger wie nur einen Name und ein Passwort einzugeben. Das ist klar. Aber alles, was sicher ist, braucht seine Zeit. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass wir manchmal ein bisschen Verständnis haben müssen. Und wenn ich was hinterfrage und gegenchecke, dann brauche ich einfach mehr Zeit. Und wenn ich das Verständnis habe, dann gehe ich auch gut durchs Leben. Wenn ich immer alles schnell, schnell, schnell und es muss sofort da sein, muss ich überlegen, inwieweit ist das alles noch sicher. Ja, und wenn
gut, ist jetzt natürlich für Einzelpersonen, kann man das machen, wenn man wirklich da viel Wert drauf legt oder sagt, okay, ich brauche jetzt, weil ich von mir aus ein Jobsystem dahinter habe oder weil meine Firma da an diesen Account gebunden ist oder der extrem wichtig für mich und mein Unternehmen ist. Wenn ich jetzt aber eine größere Firma habe, mit sehr vielen verschiedenen Mitarbeitern und verschiedenen Bereichen, man kann ja jetzt vermutlich relativ schlecht erwarten, dass dann alle die Links überprüfen, ne, sich es in Textform anzeigen lassen und da nochmal eine oder eine doppelte Überprüfung von dem Link machen. Daher war dann eben die Frage, ob sowas automatisiert funktioniert, auch wenn das, klar, es muss eine Datenbankabfrage stattfinden. Also es wird vermutlich dann länger dauern, wie du schon sagst. Ne? Der Link wird dann halt im Hintergrund überprüft. Aber wenn es sowas gäbe, wäre das ja vielleicht auch schon mal sehr viel besser als das ohne zu nutzen und jeder kann irgendwie überall draufklicken. Das meinte ich damit.
Ja, so, ja, aber so einfach ist es nicht. Es gibt zwar die Firewalls, es gibt die Virenprogramme und so weiter, die können ziemlich viel, die Spamfilter können ziemlich viel, aber so eine Phishing-E-Mail, wenn da eine Sparkasse mit 3S geschrieben wird, die ist in keinem, die geht erstmal nicht als Spam durch oder so. Die fällt gar nicht auf, weil die gut gemacht ist und das passt alles, was da im Hintergrund läuft. Die haben ja vorher sich damit beschäftigt, wenn die eine Phishing-Mail bauen und wissen genau, wie die Seite aussieht, und dann ist die auch so, dass auch eine Mail erstmal durchgeht, weil die ist plausibel erstmal und sieht nicht schlimm aus. Der Link, den kann ich vielleicht von Haus aus schon mal blocken. Ich kann ja auch schon mal sagen, wir gehen generell nicht auf Links. Ne? Die interessieren mich erstmal nicht. Die werden von Haus aus geblockt. Und dann gehe ich auf keinen Link und klicke den nicht, weil ich kann den gar nicht anklicken. Ich kann den gar nicht auswählen. Die sind im Hintergrund geblockt durch eine technische Maßnahme. Dann muss ich immer, aha, da kommt eine E-Mail. Ich muss mich anmelden auf der Anmeldeseite, auf der klassischen Anmeldeseite und gebe das ein. Das ist technisch, ist es möglich. Aber viele, viele Firmen haben das so in der, im Tagesgeschäft nicht drin. Da gehen die Links durch, weil auch sehr viel über Links vielleicht verschickt wird im Anhang, wo dann Links quasi zum Download da sind, um eine Seite zu laden oder den Anhang generell zu laden. Und deswegen muss man immer schauen. Eine gute Firma, eine gute IT-Infrastruktur hinten dran, die werden das haben, werden da schon ziemlich viel filtern, aber man kann nie sagen, dass das alles rausfiltert.
Gut, aber das ist doch schon mal eine gute Maßnahme, um zu sagen, grundsätzlich alle Links in E-Mails werden erstmal weggeblockt und müssen dann entweder freigegeben werden oder gar nicht oder, ne, wie du schon sagst, händisch eingetragen. Wäre ja schon mal eine ganz gute Maßnahme, um wirklich Schlimmeres zu verhindern, wenn jemand doch mal draufklickt. Noch eine kurze Frage, bevor wir dann aber ganz zu tief wieder abrutschen, nur nochmal am Ende. Wie verhält sich das mit Bildern, PDFs, anderen Anhängen in E-Mails? Können das auch Phishing-Mails sein, wenn ich jetzt ein Bild anklicke, weil mir jetzt ein vermeintlicher Kollege schickt, hier, guck mal, unser neues Logo, was hältst du davon? Ich klicke auf das Logo drauf. Oder ist es dann eine andere Art von Angriff?
Ja, genau. Es ist eine andere Art von Angriff. Also es ist nicht das Phishing. Das Phishing ist das Abfischen der Daten, der Anmeldedaten. Das haben wir hier nicht. Da wird dir eher dann ein Trojaner, Viren zugesendet oder eine Schadsoftware, die im Hintergrund dann ist. Und sobald du auf den Link klickst, auf das vermeintliche Bild, was du eben beschrieben hast, dann würde das Ding automatisch starten und würde irgendwas installieren oder was auslösen. Und das passiert immer nur durch aktives Anklicken und das ist dann der Klick auf den Link. Das gibt es auch, aber das ist kein Phishing. Das ist dann, wie gesagt, Viren, Trojaner oder Schadsoftware.
Okay, also
die, andere Baustelle. Die aktivierst du durch das. Ja, genau, das sind, hast du keine Anmeldedaten, sondern dann willst du was runterladen, dir anschauen, klassisch, und dann passiert dann das. Deswegen ist es gut, wenn man die Links blockt oder nicht auf die Links klickt. Und wenn ich da jemand eine Mail bekomme, hinterfrage, kann das sein? Ne? Also wenn jemand in einem Netzwerk drin ist von der bösen Seite und will ein Unternehmen schaden mit einer Verschlüsselung oder was auch immer, der wird natürlich versuchen, viele, viele Dinge zu tun, und da ist durchaus so eine Möglichkeit dann gegeben. Da muss ich einfach mal hinterfragen, kann das sein? Kriege ich jetzt sowas? Natürlich weiß der vielleicht, dass mir jetzt gerade der Einkauf eine Mail schickt, wo ich drauf warte, und dann ist vielleicht da was drin, weil die Adresse sich plötzlich minimalst geändert hat in der Schreibweise. Sie kommt durch, weil sie nicht geblockt ist. Und siehe da, ich habe ein Problem. Deswegen manchmal ist es schön, wenn alles geblockt wäre von Haus aus.
Ich muss halt umgesetzt werden, ja, okay. Aber da, ja, ich habe die Hoffnung, und man sieht es ja auch, es passiert immer mehr in der Richtung. Zwar langsam, aber die Unternehmen verstehen es immer besser und mehr, ne, dass da wirklich Bedarf ist und dass es wirklich auch wichtig ist, da aktiv zu werden und auch die Mitarbeiter zu schulen, dass die eben nicht überall draufklicken, und genau aus dem Hintergrund. Und von daher war das, glaube ich, eine sehr wichtige Informationen, die du hier oder Informationen, die du hier uns gegeben hast. Und ja, immer wieder spannend, mich mit dir zu unterhalten, weil man merkt, du kennst dich da sehr gut aus und hast Ahnung davon. Und wenn jetzt grundsätzlich Fragen zum Thema Phishing sind, weil ihr vielleicht betroffen seid oder weil ihr da ein paar genauere Informationen zu haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne an Dirk wenden. Die Kontaktdaten stehen natürlich wieder in den Shownotes. Und hört euch auch die Folge 62 an, falls ihr es noch nicht getan habt. Da hat er auch sehr spannende Dinge zu erzählen. Und ansonsten, Dirk, vielen Dank, dass du da warst, dass du Einblicke gegeben hast. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall auch in Kontakt.
Vielen lieben Dank, Dennis. Das hat wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, dass mir sehr viele Leute erreichen, die etwas sicherer im Leben demnächst sein werden. Dankeschön.
Dafür soll der Podcast da sein. Tschö.
Tschüss.